die Schweiz. Hohe Berge, klares Wasser, direkte Demokratie. Das Land, in dem die Welt noch in Ordnung ist. Offen wird über Probleme diskutiert. Und dann wird abgestimmt, wie sie am besten zu lösen sind. Das Stimmvolk bestimmt. Aber stimmt dieses Bild heute noch? Die Bundesstadt Bern. Politikbetrieb findet im Parlament statt, so wie anderswo. Gesetze werden aber auch hier längst in der Lobby gemacht. Industrievertreter und Lobbyisten geben sich die Klinke in die Hand. Schöner Schein also und alles wie gehabt. Denn andererseits, Schweiz und Freiheit, das gehört untrennbar zusammen. Die Schweizer Freiheit war schon sagenumwoben und sprichwörtlich, noch ehe die Französische Revolution Freiheit zum politischen Programm erhob. In der Schweiz geht es eigentlich um den Bürger und die Bürgerin und nicht um den Staat. Die Bürger stehen im Mittelpunkt. Der Staat ist nur Mittel zum Zweck. Er hat keine nationale, historische oder religiöse Mission. Und er ist dazu da, seinen Bürgern die maximale Freiheit zu garantieren und zu sichern. So sehen sich die Schweizer und ihre Tugenden selbst.
Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit.
Dass man hier sehr frei leben kann.
Ja, wir sind friedliebend, wir versuchen den anderen Menschen zu helfen, wir suchen, dass es anderen gut geht.
Ich mich in der Schweiz, egal wo ich mich hinbewege, einigermaßen sicher fühle.
Ich würde auch sagen, dass wir eine sehr zurückhaltende, zwar aber freundliche Nation sind.
Der Schweizer ist offen, der Schweizer ist neutral, ist bereit, eben mitzumachen bei Sachen.
Wir fragen uns, wie funktioniert die Schweiz und wie steht es heute um die direkte Demokratie in diesem Land? Auf dem Klangsfestival in Appenzell treffen wir eine junge Schweizerin, die dieser Frage schon aus eigenem Interesse nachgeht.
Ich bin Linda Carmen Schmid und lebe in der Nähe von Zürich. Einige kennen mich als ehemalige Moderatorin von Radio Munot oder auch als Sängerin bei den Sopralti der Oper Zürich.
Süßer Frieden.
Vor einigen Jahren bin ich hauptberuflich in die Informatik gewechselt und arbeite heute als Softwareentwicklerin. Ich schätze es, im direkten Kontakt mit unterschiedlichsten Menschen zu lernen, zu diskutieren, Antworten zu finden und gemeinsame Werte zu pflegen. Für diesen Film habe ich mich mit verschiedenen Insidern verabredet. Dem Journalisten Christoph Lenz, er arbeitet als Politikredaktor bei einer der größten Tageszeitungen. Dem CEO der PR-Agentur Furahugi, Andreas Hugi, Professor Dr. Hans Geiger, ehemaliger Bankmanager und Wirtschaftswissenschaftler, Thomas Kessler, er war Drogendelegierter und Integrationsbeauftragter des Kantons Basel und kandidierte 2019 vergeblich für den Nationalrat, dem Publizisten und Journalisten René Lüchinger, er war Chefredaktor des Nachrichtenmagazins Facts, der Wirtschaftszeitung Bilanz und des Boulevardblattes Blick, sowie dem Publizisten Olivier Kessler. Seit 2020 leitet er in Zürich das Liberale Institut. Direkte Demokratie, Föderalismus, ein guter Informationsfluss und engagierte Bürgerinnen und Bürger sind für mich essentiell. Doch offenbar sinken bei uns die Beteiligungen an Abstimmungen und Wahlen, besonders bei den jüngeren Schweizerinnen und Schweizern. Was denken da meine Mitbürgerinnen und Bürger? Warum ist das so?
Und die Jungen, da frage ich mich viel. Ich bin viel enttäuscht. Schon bei vorherigen Demos letztes Jahr hat immer zu wenig Junge. Ich weiß nicht, interessieren sie sich nicht?
Ich stimme ab.
bekomme aber immer wie mehr das Gefühl, es bringt nichts.
Ich stimme nicht für alles ab, sondern ich stimme meistens für das, was mich dann am meisten interessiert.
Ich habe immer mehr das Gefühl, dass unsere Politiker auch nicht viel zu sagen haben, dass sie eher gesteuert sind von finanziellen Aspekten.
Also für mich ist die Direktdemokratie in der Schweiz insofern gefährdet, wie wir ich um die Werte von der Demokratie nicht bei mir. Und
zu wenig politisches Interesse. Ich denke, der Wohlstand ist vielleicht dafür zu hoch.
Es ist ihnen egal, was halt, ja, was von oben kommt. Man muss nicht selber mehr denken.
Muss man zu wenig kämpfen. Darum wird zu wenig abgestimmt, habe ich das Gefühl. Es geht uns recht, recht gut im Verhältnis zu der übrigen Welt oder zu Europa.
Auf der anderen Seite hat es einen anderen Aspekt, dass es alles sehr komplex ist. Es gibt ja nicht das Schwarz-Weiß, sondern jede Abstimmung ist sehr ausgewogen, sehr komplex. Und durch das müssen wir sich auch sehr einschaffen in die Thematik. Und durch das wird es auch schwieriger abzustimmen.
Der Publizist und Journalist René Lüchinger ist seit Jahren ein kritischer Beobachter der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Vorgänge in der Schweiz.
Denkst du denn, dass die direkte Demokratie noch funktioniert und dass die einzelnen Bürgerinnen und Bürger ihre Verantwortung für die Demokratie und den Staat auch wahrnehmen können?
Also was sicher klar ist, dass die Dinge komplexer geworden sind, dass es Abstimmungen gibt, die heute nicht mehr inhaltlich getrieben werden, sondern ideologisch getrieben werden. Und dann wird es für den Bürger natürlich schwierig, diese Ideologie zu durchschauen und zu einem sinnvollen Resultat zu kommen.
Von der vierten Gewalt in demokratischen Gesellschaften ist die Rede, wenn es um Journalisten und die Medien geht. Zeitungen, das Fernsehen und das Radio sollen über das Handeln des Staates und seiner Institutionen informieren. Den Medien kommt durch kritische Berichterstattung auch eine wesentliche Kontrollfunktion über die Regierenden und deren Handeln zu.
Früher hatte die Schweiz eine reichhaltige Zeitungslandschaft. Jede Stadt hatte unabhängige Zeitungen. Viele berichteten sogar überregional.
Exemplarisch das Beispiel Winterthur. Hier gab es 5 Zeitungen. Aus den 5 wurden dann 3. Die Winterthurer Zeitung gehört zur Swiss Regio Media und übernahm 2019 den Stadtanzeiger. Der Landbote wurde vom Medienkonzern TX geschluckt. Heute gibt es nur noch die Winterthurer Zeitung der Swiss Regio Media und eine überregionale Ausgabe der Nachrichten des TX-Media-Konzerns, die unter dem Namen Landbote als scheinbar unabhängige Zeitung vertrieben wird. In Bezug auf die Gesamtschweiz ist die Medienkonzentration weiter fortgeschritten. Die Keyplayers sind die TX-Media, die CH-Media, das Verlagshaus Renier und die NZZ. Die 3 großen Konzerne TX Media, CH Media und Renier dominieren also das überhaupt verfügbare Angebot. Oder anders ausgedrückt, 85% der Marktanteile sind in der Hand von nur 3 Unternehmen.
Die TX Media AG in Zürich. So sieht professioneller Journalismus im digitalen Zeitalter und nach der Marktbereinigung durch die großen 3 aus. Von hier werden heute zentral alle Zeitungen und Online-Portale der TX Media Group mit ein und denselben Nachrichten gefüttert bzw. versorgt. Christoph Lenz ist Politikredaktor des Tagesanzeigers. Der Job ist heute schwieriger geworden, findet er. Ein wichtiges Thema für ihn ist Transparenz.
Ja, man muss versuchen, als Journalist so den Vorhang jeweils ein bisschen zur Seite zu ziehen und zu zeigen, was hinter dem Vorhang läuft. So. Das ist nicht einfach, eben weil die Transparenz sehr beschränkt ist. Die Gefahr ist, dass man sich an dieses Geschmäckle in der Schweizer Politik sehr schnell auch gewöhnt. So. Weil man lebt in dieser kleinen Welt, wo alles klein ist, man kennt sich, man begegnet sich an dieser Konferenz, man begegnet sich im Parlament, man spricht miteinander, man tauscht Informationen aus und sehr schnell gewöhnt man sich an dieses System und beginnt, die grundlegenden Fragen nicht mehr zu stellen oder nicht mehr zu adressieren. So. Und das macht es für die Journalisten auch schwierig, weil natürlich, man kriegt hin und wieder einen Tipp, auch von einer Interessengruppe und wird dann nicht mehr eine Geschichte machen, die dieser Interessengruppe schadet und die diese Quelle für einen verschließt.
So. Für den ehemaligen Chefredaktor dreier renommierter Schweizer Zeitungsformate, René Lüchinger, spielt auch hier Ideologie eine gravierende Rolle.
Also das Problem, wo ich sehe bei den Zeitungen, ist, dass man sehr viel stärker ideologisierte Zeitungen hat. Also der Tagesanzeiger zum Beispiel in Zürich ist heute ein linksgrünes Blatt. Früher war das vielleicht auch links der Mitte, aber man hat sich noch mehr darum bemüht, sagen wir mal, die Leute politisch zu informieren. Eine Weltwoche ist heute ein rechtsbürgerliches Blatt, auch schwierig. Also von daher muss ich sagen, es ist schwieriger geworden zum Durchschauen, was jetzt objektive Berichterstattung ist und was jetzt aus einer bestimmten ideologischen Sicht heraus so geschrieben wird. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Und für mich war die Grenze immer dort, wo es falsch wurde oder ideologisch wurde. Das geht nicht.
Also wenn man wissen will, wo ist Geld im Spiel in der Beeinflussung der öffentlichen Meinung, dann sondern muss auch fragen, wer finanziert die großen Medien. Ja. Wir haben in der Schweiz einige Medienprodukte, bei denen nicht klar ist, wer sie eigentlich finanziert. Es steht in der Verdacht im Raum, das sei irgendein Milliardär oder ein anderer reicher Mann. Und hier vertraue ich voll auf das Urteilsvermögen der Leute selber und vor allem auf den Journalismus, auf die Konkurrenz, dass man kritisch nachfragt, dass man öffentlich macht, hier wissen wir genau, wer wo steht und hier wissen wir es eben nicht.
Das andere Problem ist aber auch, dass sich die Zeitungen sehr viel stärker ideologisch ausrichten wie früher. Also man hat auf bestimmten Redaktionen ein relativ uniformes politisches Personal, die eigentlich relativ uniform in eine Richtung schreiben. Wenn ich jetzt mich zurückbesinne in die 80er, 90er Jahre, damals, als wir ein Nachrichtenmagazin namens Facts gemacht haben, das war ein völlig unideologisches Blatt. Man hat täglich gestritten. Da gab es rechte Köpfe, linke Köpfe, unpolitische Köpfe. Aber man hat eigentlich gegen alles geschossen, was sich bewegt hat, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu formulieren. Also die NZZ hat das Blatt immer das Blatt der bösen Buben genannt.
Ich selber finde das heutige Printmedienangebot zu reißerisch, zu unkritisch. Und nicht nur bei mir ist der Eindruck von Propaganda entstanden.
Wie will man sich informieren? Zeitungen, das ist sehr schwierig. Das sind Lügengebilde, sehr oft. Die schreiben einfach, was diese Lobbyisten wollen und diese Leute. Nicht? Das ist leider heute so.
Ich lese sie nicht, weil ich ihnen nicht vertraue.
Wenn alles vom gleichen Haus kommt, ist irgendwie, also für mich so, die Infos, die ich möchte, bekomme ich dann irgendwie trotzdem nicht. Und sie schreiben immer nur über das Große oder berichten nur über die großen Sachen. Und ja, für mich reicht das nicht.
Die Medienwelt ist ja auch privatisiert in der Schweiz. Und durch das ist natürlich die Information, die richtige und Information, wie sie eigentlich objektiv sein sollte, ein bisschen gefährdet.
Die Frage ist doch vielmehr, ob die Medien das kritisch genug beleuchten, was da passiert. Weil dort nimmt man oftmals einfach unkritisch irgendwelche Pressemitteilungen oder jemand, der das einflößt in den Neuigkeiten, Primeur und so, da wird dann einfach das aufgenommen, ohne das zu hinterfragen, von wem das kommt und was da die Interessen dahinter sind. Dann sagen wir einfach, ah, okay, der hat das gesagt und wenn es von dem kommt, der ist glaubwürdig, der ist sowieso immer schlecht. Also ich glaube, das wäre auch an den Medien eben da kritischer drauf zu schauen, wenn das ein Problem wäre. Und das Hauptproblem und das Kernproblem ist, warum die meisten Medien das eben auch nicht tun, ist, dass eben oftmals diese Gelder fließen genau von jenen politischen Bereichen, also von der Politik her, die man kritisch durchleuchten müsste.
Daneben gibt es ja noch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die SRG. Nach eigenen Angaben finanziert die SRG ihr Angebot zu über 80% aus den Gebührengeldern und sollte damit eigentlich unabhängig sein. Andererseits mehrt sich die Kritik an Programm und Inhalten sowie der Aufbereitung. Information und Unterhaltung verschwimmen zunehmend. Journalisten würden zu Aktivisten, schreibt zum Beispiel jüngst die NZZ. Und 335 Schweizer Franken pro Jahr, pro Haushalt, will dann doch auch nicht jeder unbedingt freiwillig dafür berappen.
Keine Medien, ich schaue keinen Fernseher mehr, keine Nachrichten, nichts, gar nichts mehr. Es kotzt mich auch an, Entschuldigung, muss dafür bezahlen, ob ich jetzt schaue oder nicht.
sicher wird Propaganda gemacht. Wir haben ja das, die Staatsmedien, also Radio und Fernsehen, die Monopolmedien ursprünglich, die haben kein Monopol mehr. Die sind, die haben viel zu viel Geld und die machen eigentlich häufig Staatspropaganda. Die können ja sagen, wir müssen ja Staatspropaganda machen, weil sie von meinen Steuerfranken leben, oder? Aber das ist ein Problem, das ist nur ein Teil des Problems. Aber Glaubwürdigkeit ist kein schwieriges Thema. Entweder ist man glaubwürdig oder man verliert, wenn man es verloren hat, dann kann man gehen.
Man hat in der SRG inzwischen sehr wichtige Sendungen, die meines Erachtens manipulativ arbeiten. Also wo man richtig merkt, wo der politische Standpunkt des Autors steht. Und das geht für mich nicht.
2018 scheiterte ein Versuch, die Radio- und Fernsehgebühren abzuschaffen. Eine der treibenden Kräfte war Olivier Kessler.
Es geht immer uns darum, nicht den SRG zu demontieren, wie uns immer wieder vorgeworfen wurde, sondern es ging darum, dass sich die SRG unabhängig finanzieren soll. Das heißt, wie alle anderen privaten Unternehmen auch. Und dass diese Unabhängigkeit ist eben wichtig, auch um kritisch sich äußern zu können gegen diese Klasspolitik, von der sie heute hauptsächlich finanziert werden. Das ist ein Problem. So kann man ja nicht kritisch berichten, wenn man genau weiß, okay, wenn man zu kritisch wird, werden einem wahrscheinlich dann die Gebührengelder gekürzt.
Ja, hier braucht es eine Korrektur. Die gebührenfinanzierten nationalen Medien, die müssen sich entwickeln, die müssen mehr abgeben. Und zwar auch Bereiche, die Geld einbringen. Und umgekehrt müssen sie den Informationsauftrag noch ernster nehmen.
Genau da hat die SRG meiner Meinung nach ein großes Problem. Gerade in den Politik- und Talksendungen sind mir die eingeladenen Teilnehmer viel zu oft einig in dem, was sie sagen. Heute stellt sich für mich die Frage, wie wird heute konkret versucht, den Schweizer Souverän, das Stimmvolk, zu manipulieren? Ich begann zu recherchieren, als Informatikerin naheliegend im Internet. Es gibt in der Schweiz seit einigen Jahren schon auffallend enge Verwebungen zwischen Politikern, Keyplayern aus der Industrie und der Politik, PR-Agenturen und den Medien. Aber umso wichtiger ist zu wissen, wer welche Partei und welchen Politiker mit welchen Zielen unterstützt. Nicht selten stößt man dabei auf Agenturen und PR-Berater, die da mitmischen.
Heute ist es eher so, man will, wenn man merkt, da tut sich was, da kommt ein Gesetz, das uns betrifft, dann will man in Bern anrufen und ein SWAT-Team losschicken, das diesen Gesetzgebungsprozess irgendwie stoppt oder in die richtige Spur lenkt. So. Und da arbeitet man so mit Lobbyagenturen nach angelsächsischem Vorbild.
Bei meiner Recherche fiel mir eine Agentur besonders auf. Furahugi mit Sitz in Bern. Eine der FDP nahestehende Agentur.
Lobbying wird zunehmend wichtiger im Bundeshaus. Einerseits wegen der Fülle von Geschäften und andererseits wegen der Komplexität der Geschäfte, die wir hier beraten. Es gibt natürlich sehr unterschiedliche Kategorien von Lobbyisten.
Ausgerechnet diese Politikerin löste 2015 einen Lobbyskandal aus.
Die Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder steht wegen einer undurchsichtigen Lobbying-Geschichte im Rampenlicht. Sie soll von Lobbyisten im Auftrag von kasachischen Politikern instrumentalisiert worden sein.
Ganz sicher eine spannende Diskussion in dieser Runde. Ich stelle Ihnen gerne meine Gäste dazu vor. Der Andreas Hugi, Präsident vom Bund der Schweizer PR-Agenturen, selber Lobbyist bei Furrer-Hugi und Partner, eine der grossen PR-Agenturen in unserem Land. Und an dieser Stelle wollen wir transparent sein. Furrer-Hugi hat das Mandat von der SRG.
Moment, wie war das?
Furrer-Hugi hat das Mandat von der SRG.
Damit die SRG engagierte Furrer-Hugi zur Unterstützung ihres eigenen Lobbyings gegen die Schweizer Verleger und die SVP. Dabei ging es um das neue Radio- und Fernsehgesetz und das für die SRG vorteilhafte neue Gebührenmodell mit den Haushaltsgebühren und um die Lockerung des Verbots der Online-Werbung für die SRG. Zu den Kernkompetenzen gehören, nach eigenen Angaben,
Abstimmungs- und Wahlkampagnen, Datenanalyse, Medienarbeit, Public Affairs und Lobbying.
In dieser Agentur wird also nicht nur beraten, sondern auch konkret durch Lobbying Politik gemacht.
Wir fahren in die Schweizer Bundeshauptstadt nach Bern. Dort sind wir mit dem teilhabenden CEO der Agentur Fora Hugi, Andreas Hugi, verabredet.
Hugi verfügt über ein breites Netzwerk in Bundesbern und seiner Heimatstadt Zürich. Er war Fraktionssekretär der Zürcher FDP und absolvierte ein Volontariat bei der NZZ. Gemeinsam mit Lorenz Furrer gründete er die Agentur bereits 2006. Seit 2014 ist sie stetig expandiert und gilt heute als eine der wichtigsten und erfolgreichsten PR-Agenturen in der Schweiz.
Also ich denke, Lobbying ist ein wichtiger Bestandteil unserer direkten Demokratie, aber ich glaube, jeder Demokratie. Also grundsätzlich sind wir einfach der Ermöglicher für unsere Kunden. Unsere Kunden, also das sind Firmen oder Verbände oder auch einzelne Politikerinnen und Politiker, die haben ein Anliegen. Und wir helfen, dieses Anliegen durchzubringen. Wenn ein Kunde keinen Content hat, also nichts zu sagen hat, dann können wir in der Kommunikation auch nicht gut helfen.
Angesiedelt ist die Agentur in einer Immobilie der Löb Holding, die wiederum der Millionenerbin Nicole Löb und Gattin von Mitgründer Lorenz Furrer gehört. Hier betreibt die PR-Agentur nebenbei einen elitären Privatclub, den Gli de Bern. Die Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und Kultur, wie es heißt. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit können sich Politiker und Lobbyisten hier ungestört austauschen. Ein öfters hier gesehener Gast ist unter anderem der Nationalrat Lorenz Hess von der ehemaligen bürgerlichen Partei.
Der Nationalrat Lorenz Hess ist ein Vorzeigeschweizer aus der Nähe von Bern. Er ist Präsident des Jägerverbandes Bern. Im Militär hat er es bis zum Rang eines Obersts gebracht. Seit er seinen Job als Pressechef bei der Berner Polizei aufgegeben hat, engagiert er sich für die Öffentlichkeitsarbeit des Schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit. Wie viele andere Bundespolitiker machte er eine steile Lobbyistenkarriere bei einer der größten Schweizer Krankenversicherungen, der Visana. Lorenz Hess ist in Personalunion sowohl deren Stiftungs- als auch Verwaltungsrat. Wie schafft eine solch steile Karriere ein Jagdpräsident aus einem Dorf bei Bern, dessen Biografie sonst nicht viele Bezüge zur Versicherungswirtschaft aufweist? Ein interessantes Detail hierzu befand sich bis vor kurzem auf der Homepage der bürgerlichen Partei. Doch inzwischen ist die Information verschwunden. Aber es gibt ja auch Archive für das Internet. Beruf: eidgenössischer diplomierter PR-Berater, Unternehmer und er sei Partner der Fora Hugi Advisors AG Bern.
Allerdings ist er auf der Website der Agentur nicht zu finden. Merkwürdig. Wie war das noch mit der Transparenz?
Also die Transparenz in der politischen Kommunikation ist uns sehr wichtig. Wir haben seit Gründung unserer Agentur haben wir sämtliche politischen Mandate, also sämtliche Lobbying-Mandate, sämtliche Public Affairs-Mandate bei uns auf unserer Webseite offengelegt. Weil ich finde es wichtig, dass man im politischen Prozess weiß, welche Organisationen, die nicht zum politischen System gehören, bringen sich ein und über welche Intermediäre und über welche Kanäle. Das ist eine freiwillige Transparenzregelung, die wir uns selbst auferlegt haben.
Auf Nachfrage teilte er uns dann per E-Mail mit:
Wir haben 2014 die Kommunikationsagentur von Lorenz Hess, Stoll, Hess und Partner übernommen. Mit Lorenz Hess verbinden uns heute lediglich noch freundschaftliche Kontakte. Unternehmerische Verbindungen bestehen keine mehr. Nachdem er nach 2014 noch ein paar wenige Jahre als freier Advisor für Fora Hugi tätig war.
Aber auch im Archiv der Webauftritte von Fora Hugi kann ich den Nationalrat Hess nicht finden, nur seine Tochter. Naja, vermutlich wurde er einfach nur vergessen. Bei meinen Recherchen zu Fora Hugi stoße ich auf ein weiteres interessantes Detail. Die Agentur ist die Schweizer Partnerin der international tätigen US-amerikanischen PR-Agentur Hill & Knowlton Strategies. Ich treffe mich mit einem weiteren Insider und Kenner der Branche, der lieber unerkannt bleiben möchte. Bei Hill & Knowlton wird auch er sehr schnell sehr nachdenklich.
1990. Der Irak unter Saddam Hussein hat Kuwait besetzt. Die ganze Welt schaut auf die USA. Wird Amerika unter George Bush Senior militärisch intervenieren? Aber zu dieser Zeit ist die US-Öffentlichkeit und der Kongress nicht gerade besonders kriegslüstern bzw. willig. Am 10. Oktober 1990 ereignet sich ein folgenschwerer Auftritt vor dem Menschenrechtsausschuss im US-Kongress. Die 15-jährige Naira, eine angeblich aus Kuwait geflohene Krankenschwester, berichtet als Augenzeugin von einer grausamen Aktion des irakischen Militärs.
While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor.
Eine ähnliche Aussage tätigt ein vor dem UN-Sicherheitsrat auftretender Arzt, Dr. Ibrahim. Er selbst bezeichnet sich als Chirurg und sprach von 120 getöteten Frühgeborenen, von denen er 40 eigenhändig beerdigt haben will. Mehrfach wiederholt auch Präsident Bush Senior öffentlich das grausame Geschehen. Zwei Tage später entscheidet sich der UN-Sicherheitsrat für eine Intervention und auch der US-Kongress stimmt schließlich für den Krieg gegen den Irak.
Erst nach dem Krieg wurde bekannt, dass Naira al-Sabah, die damals 15-jährige Tochter des kuwaitischen Botschafters Nasser al-Saud al-Sabah in den USA und Kanada, sowie Mitglied der Herrscherfamilie Kuwaits war. Ihr Vater saß während ihrer Aussage vor dem Kongresskomitee als Zuhörer im Publikum. Und er war mit dem damaligen Präsidenten George Bush Senior gut befreundet. Der anrührende Bericht seiner Tochter war frei erfunden und die Jugendliche hatte nie in dem Krankenhaus gearbeitet. Auch der UN-Sicherheitsrat wurde dreist getäuscht. Der dort auftretende Chirurg entpuppte sich schließlich als Zahnarzt, der sich zum Zeitpunkt des Einmarsches der Iraker gar nicht in Kuwait aufgehalten hatte. Ausgedacht, organisiert und dirigiert wurde dieser folgenschwere PR-Fake von Spezialisten bei Hill & Knowlton. 12 Millionen Dollar ließen sich die kuwaitischen Auftraggeber den PR-Fake kosten. Seit 2011 heißt die Werbeagentur nun Hill & Knowlton Strategies und unterhält eigene Büros in fast allen Ländern, außer in Russland, Nordkorea, Afghanistan und dem Iran. Übrigens, Hill & Knowlton hat auch viel Geld damit verdient, Menschen davon zu überzeugen, dass Rauchen angeblich gar nicht so gefährlich ist. Oder Asbest. Oder Fracking. Oder Diktatoren harmlos sind, wie der ugandische Präsident.
Bei Hill & Knowlton wird also Politik und öffentliche Meinung gekauft. Und wenn es sein muss, sogar ein ganzer Krieg.
Und was denkt darüber der Inhaber der Hill & Knowlton Partneragentur in der Schweiz, Andreas Hugi?
Ich äußere mich zu meiner Agentur, ich äußere mich zur Schweiz, ich äußere mich nicht zu Dingen, wo ich nichts davon verstehe. Also es ist völlig ein irrsinniges, nicht taugliches Beispiel, weil diese Frage stellt sich für eine Schweizer Agentur in der Schweiz gar nicht. Wir arbeiten für Schweizer Kunden in der Schweiz und die Anliegen sind so, dass wir die politischen Mandate offenlegen und die anderen Mandate hinterlegen, können wir alle stehen. Kann ich mit sehr gutem Gewissen stehen. Und solche Beispiele stellen sich für die Schweiz gar nicht.
Aber ist es nicht auch ein Reputationsschaden, wenn man mit Hill & Knowlton zusammenarbeitet, von denen ja viele wissen, dass sie eben diesen Krieg unterstützt haben?
Ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht. Also das ist, also, ich habe diese Artikel gelesen. Ich weiß nicht, wie fundiert und seriös das ist. Hill & Knowlton macht einen hervorragenden Job in der PR und wir arbeiten sehr gut mit ihnen zusammen und können sie in der Schweiz gut unterstützen und können auch fallweise, wenn wir Mandate haben, wo wir Kontakte insbesondere nach Deutschland oder nach Österreich oder nach Italien oder nach Frankreich brauchen, sehr gut einspannen. Das ist ein sehr gutes Team.
In einem Werbevideo der Agentur erläutert Hill & Knowlton CEO Jack Martin das heutige Aktionsfeld.
There were newspapers, there were radio stations, there were television stations. Today, the internet has changed all of that. So our role's changed in that there's now a highway to the public that it requires a good deal more sophistication, I think, in terms of how you communicate.
In der Tat hat das Internet die Informationsbranche sozusagen in Lichtgeschwindigkeit reformiert. Aber das Hauptproblem für mich als Konsumentin von Informationen ist, ich möchte mich informieren. Aber mit jedem Klick informieren sich die großen Konzerne über mich. Hier als Beispiel Facebook. Ich habe bei den großen Medienhäusern Standardzeitungsseiten aufgerufen und überall liest Facebook über ein spezielles Skript mit und sammelt Daten. Und solche Daten werden dann auch gerne gekauft und für andere Zwecke genutzt. Werbung, PR und noch gefährlicher, Profiling und Microtargeting. Der Skandal um Cambridge Analytica hat es vor Augen geführt. Im großen Stil wurden Daten über potenzielle Wähler gesammelt und ausgewertet. Durch individuell zugeschnittene Botschaften wurde das Wählerverhalten zugunsten von Donald Trump dann bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016 beeinflusst.
Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together.
Apropos Profiling. Meine Agenturrecherchen zeigen, in der Schweiz laufen auffallend viele Fäden an einer Stelle zusammen, bei Furahugi. Bei einem Blick in die Vita der Mitarbeiter findet man sie alle. Ringier, CH Media, NZZ und TEA bzw. heute TX Media und die SRG. Frei nach dem Motto, vom Journalismus in die PR und wieder zurück. Und das gut orchestrierte Konzert kann beginnen. Andreas Hugi sieht hier aber gar keine Zusammenhänge. Im Gegenteil.
Wir haben Journalisten nicht bei uns, weil wir den direkten Kontakt zu den Medien brauchen. Den haben wir sowieso. Aber wir suchen Leute, die eben riechen können, wann eine Geschichte ist.
Also im Moment haben wir das Phänomen, dass sehr viele Journalisten den Job wechseln. Eben in Agenturen, aber auch zu den Behörden. Weil die Berufssituation ist prekärer geworden, die Löhne sind nicht mehr so hoch wie früher.
Dass das heute passiert, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Arbeitsplätze im Journalismus geringer werden. Es hängt damit zusammen, dass die Redaktionen zusammengestrichen werden, dass es Zentralredaktionen gibt. Also da gibt es eine gewisse Fluktuation.
Man muss genau deklarieren, wo arbeiten wie viele ehemalige Journalisten. Also die Transparenz, die gilt einfach überall. Und hier vertraue ich auch auf die Medien, die ich selber beurteile, dass sie öffentlich machen, wer arbeitet jetzt auf welcher Seite wo. Ich finde, das ist ein zusätzliches Thema für den kritischen Journalismus.
René Lüchinger ist da anderer Auffassung.
Und das ist ja ein Teil von unserer heutigen verlogenen Zeit, dass wir überall Gleichheit und Transparenz verlangen. Und wir machen die Menschen gleich, indem wir alle Abschlüsse gleich machen, die Geschlechter gleich machen, alles gleich machen. Wir machen auch die Medien gleich. Also wenn man über ein Ereignis anfängt, im Internet zu recherchieren, dann merkt man, bei gewissen Ereignissen gibt es eine Quelle, und die wird dann über 37.596 Kanäle ausgespielt.
Und da haben wir so ein Problem, ja. Aber das Problem löst sich, denke ich, selbst. Weil wenn die Medien ihre Glaubwürdigkeit verlieren, was sie zum Teil gemacht haben, dann kommen ja alternative Medien.
Und die Medien sind ja dazu da, diesen Missbrauch zu ahnden.
Ich bin durch meine Recherchen noch kritischer geworden. Massive Manipulation der öffentlichen Meinung durch ausgeklügelte PR-Kampagnen. Meinungen werden auch hier gemacht und Entscheidungen damit gekauft, um gewisse Interessen zu bewahren oder zu begünstigen. Hat die Schweiz überhaupt noch eine Chance, neutral zu sein, wenn es ihre Medien nicht mehr sind? Meine Mitbürger und Bürgerinnen halten Demokratie für einen wichtigen Wert der Schweiz. Offenbar hat sie gerade ein gewaltiges Medienproblem. Müssen wir uns heute die Informationsfreiheit zurückerkämpfen, indem wir nach der Herkunft der Informationen forschen und untersuchen, wie unsere Interessen untersucht werden, um unsere Meinungen zu beeinflussen?
Das politische System der Schweiz ist so sehr stabil. Es ist aber durch das gleichzeitig auch sehr langweilig, respektive sehr veränderungsresistent.